Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo Stefan, da sind wir wieder. Teil 2.
Hallo liebe Gabi. Ja, genau, Teil 2, wie angekündigt. Mobbing Teil 2. Ich würde ganz gerne, liebe Gabi, bevor wir thematisch einsteigen, einmal mit dir über die Resonanz sprechen. Also unser Podcast ist ja mit 2 Folgen auch gleich rausgekommen, am 10.3., das heißt vor, ja, wir zeichnen jetzt gerade auf, das heißt vor knapp einer Woche. Und hast du Resonanzen auf den Podcast bekommen? Die Abrufraten waren ja wirklich gut. Also da können wir, glaube ich, zufrieden sein. Hast du Resonanzen bekommen und wenn ja, welche?
Ja, ich habe tatsächlich und in der Tat einige Resonanzen bekommen. Von neutral bis, hey, das ist ganz super. Ich will mal ein Beispiel oder zwei Beispiele ganz kurz erzählen. Eine Dame hat sich den Podcast angehört unterm Autofahren und ist dann stehen geblieben, bevor sie zur Arbeit ist, und hat gesagt, sie musste selber nachdenken, weil sie sich so in den Gedanken gefangen gefühlt hat und so Parallelen gefunden hat. Also sie musste sich erst dann wieder sammeln. Sie ist zu stark mit ins Thema abgetaucht und war mitgenommen, ist blöd. Wie ist das richtige Wort? Sie hat sich mitgerissen gefühlt, also sie war ganz tief mit eingetaucht. Und eine andere positive Resonanz war, dass sie sich auch darin wiedergefunden hat, diese Person, und es sehr wohlwollend entgegengenommen oder angenommen hat, dass ich bei deinen Fragen geantwortet habe, da darf ich jetzt nichts zu sagen. Mhm. Also dass ich über manche Dinge geschwiegen habe, obwohl es mich getriggert hat, es rauszulassen. Und was war eine Aussage noch? Liebe Gabi, das bist halt du. Ganz authentisch. Und man hat die Gefühle gemerkt, die ich offensichtlich mitschwingen habe lassen in meiner Stimme. Wie hat die eine gesagt? Man merkt, Frau Schweller, dass sie tatsächlich dann sehr tief in sich selbst eingetaucht sind. Und das hat man der Stimme dann gehört, dass sie da wirklich beim Erzählen sehr emotional geworden sind. Und mir ist es dann tatsächlich, als ich den Podcast selbst gehört habe, aufgefallen, ja, das hat mich doch etwas bewegt, und ich gebe es zu, bis Mittwoch ist es noch ein bisschen nachgeklungen. Also ich hatte doch ein bisschen zu weit die Tür aufgemacht zu dem, was da war, und ich musste sie wieder gut fest zumachen. Es war so. Jetzt ist es wieder gut.
Zu weit aufgemacht, würdest du sagen, dass du es bereust, oder war es auch irgendwie ganz gut so, dass du da tatsächlich nochmal so in die Reflexion gegangen bist?
Nee, bereuen tue ich es nicht. Es war ganz gut, vor allem es hat mir auch gezeigt, wie stark ich es mittlerweile schon sein kann, über diese Dinge zu sprechen. Kurz und knapp. Also, ja. Ich immer noch die Techniken, die ich gelernt habe, anwenden kann, um wieder zuzumachen. Das hat mir die erste Folge definitiv gezeigt. Also, ja. Sind denn bei dir, lieber Stefan, auch Resonanzen eingetrudelt?
Oh ja, tatsächlich. Also weniger thematisch. Also nicht so jetzt, dass ich Resonanzen bekommen habe, wie du sie jetzt bekommen hast, dass irgendwie gesagt wurde, ich fühle mich von dem Thema sehr angesprochen, oder ich fühle mich oder ich konnte mich gut vielleicht hineinversetzen. Ich habe mich in gewissen Teilen vielleicht auch wiedergefunden. Das war tatsächlich eher weniger bis gar nicht der Fall, sondern eher, wir finden es cool, dass über die Themen überhaupt mal gesprochen wird, dass es einen Podcast gibt, wo über die Themen gesprochen wird. Wir empfanden auch die Länge sehr angenehm. Das ist ja auch eine gute Rückmeldung für uns. Weil das ist natürlich auch immer ein schwieriger Spagat. Also wann ist eine Podcast-Folge zu lang? Und wir hatten ja eingangs für uns auch gesagt, dass wir so 30 Minuten, 35 Minuten nicht überschreiten möchten, damit es dann auch hörbar tatsächlich für jeden ist. Und gerade bei solchen Themen halte ich es auch für wichtig, dass man sie auch an einem Stück hören kann, wenn man dann drin ist und nicht unbedingt unterbrechen. Das waren eher die Rückmeldungen. Also auch sehr, sehr viel Resonanz und ich war doch erstaunt, wie viele Menschen dann tatsächlich die Rückmeldung gegeben haben, dass sie das gut finden, dass es so einen Podcast gibt, wo man dachte, ah ja, okay, ich hätte nicht gedacht, dass bei denen oder bei derjenigen das überhaupt Anklang finden würde, diese Thematik. Also von daher, glaube ich, machen wir mit diesem Podcast thematisch zumindest alles richtig. Es wurde tatsächlich, und so ehrlich möchte ich auch sein, es wurde auch Kritik geäußert, in meine Richtung jetzt, was mein M und mein M angeht. Und da möchte ich an dieser Stelle tatsächlich mal sagen, ich habe mir das natürlich auch angehört und ich habe es mitbekommen. Ich versuche darauf zu achten. Aber vielleicht sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass wir diesen Podcast nicht schneiden, sondern ihn so lassen, wie er ist, weil wir dieses Authentische eben auch bewahren wollen. Und von daher verzeiht uns das bitte, wenn ein M oder ein A oder ein Ä zu viel hineinhuscht. Ich werde mich bemühen, darauf zu achten. Und ansonsten überhört es bitte einfach, liebe Zuhörenden.
Ich werde mich bemühen, in einer Sprache zu
Ach.
sprechen, die nicht zu niederbayerisch ist.
Das stimmt, das wäre jetzt die zweite Rückmeldung gewesen, die ich bekommen habe. Ich habe dir das im Vorgespräch ja schon gesagt, dass ich das recht witzig finde, dass man sagt, also die Gabi ist ja total nett, aber ich verstehe sie so schlecht. Das ist dann schon sehr witzig, wenn man diese Rückmeldung bekommt. Also, von daher, aber was soll man machen? So, du kommst halt aus Bayern. Das ist eben so.
Dazu. Ich bin ein Bayer, ein Niederbayer, ein Waschechter. Ich hätte noch eine Frage an dich, bevor wir loslegen, lieber Stefan. Also bei mir war es zumindest so, bei den Rückmeldungen, dass Rückmeldende mir auch Themenvorschläge gemacht haben, zu dem, dass sie gesagt haben: Hey, super, dass ihr hier so einen Nischenbereich aufmacht. Hast du auch Themen bekommen? Also ich glaube, ich habe mindestens 10 Themenvorschläge bekommen.
Also es sind tatsächlich so ein paar eingegangen. Das waren dann auch schon Themen, die wir eh schon auf der Liste hatten. Aber was tatsächlich ein Thema auch gewesen ist, ist pflegende Angehörige. Also das scheint ein großes Thema zu sein. Die Belastung von pflegenden Angehörigen, die Unterstützung für pflegende Angehörige. Und tatsächlich auch das Thema Corona, beziehungsweise was hat Corona eigentlich mit uns Menschen gemacht? Das ist ja auch ein Thema, worüber fast gar nicht, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, in der Öffentlichkeit gesprochen wird, welche Auswirkungen hat das, sondern das Leben geht einfach weiter und man arbeitet die Dinge eigentlich gar nicht mehr so auf. Das sind jetzt so zwei Themen, die nochmal zusätzlich obendrauf gekommen sind auf das, was wir schon hatten. Was ist denn bei dir angekommen?
Auch pflegende Angehörige aus einer anderen Thematik, und zwar die pflegende Angehörige als Ehefrau mit Kind und Witwe, dann in der Trauerarbeit im Nachgang. Also wie geht es Müttern mit Kindern, die ihren Ehemann begleiten bis hin zum Tod, und wie erklärt man es dem Kinde so ungefähr, und wie geht man selber damit um? Also das Thema ich nenne es jetzt besondere Sterbebegleitung. Umgang innerhalb der Familie mit schwierigen Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Krebs, wie Demenz, wie neurologische Erkrankungen, aus der Erfahrung heraus, nein, das hat der nicht. Alle sehen es, jeder weiß es, die Diagnose steht, aber die Person selbst will es nicht wahrhaben und die nahen Angehörigen auch nicht. Genau, und eins, was etwas aus der Reihe tanzt, aber ich finde es brandaktuell oder wirklich mega interessant, und Lehrer-Schüler-Verhalten. Manchmal, also so tatsächlich müssen Lehrer, wenn sie selber, wer weiß, ich bin selber auf der Lehrerseite, muss man Schüler, egal welchem Alters, die im Unterricht oder außerhalb anbrüllen, zum Beispiel. Also diese Verhaltensweisen. Ich habe noch keinen Namen dafür gefunden, wie man das benennen kann, aber das wurde mir noch herangetragen, und ansonsten Dinge, die wir selber schon auf der Liste haben.
Ja, sehr spannende Themen. Also vor allen Dingen, was mich jetzt schon zum Nachdenken angeregt hat, war das Thema mit den Erkrankungen in der Familie. Also das fand ich sehr spannend. Also das zweite Thema, was du letztendlich gesagt hast. Total spannend. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das sortieren und wie wir dann für uns auch schauen, dass es irgendwie auch alles ein bisschen miteinander zusammenpasst, vielleicht auch aufbaut aufeinander. Schauen wir einfach mal, wie wir uns da organisieren und wie wir das machen und wen wir uns dazu einladen können. Auch das ist ja noch spannend. So ein paar Menschen haben wir tatsächlich ja schon auf der Liste. Ich weiß, dass du schon welche hast. Bei mir stehen auch schon ein paar drauf und da werden wir in nächster Zeit natürlich auch mal gucken, dass wir das angehen. Punkt.
Punkt. Wir haben
Punkt.
Hausaufgaben zu machen. Punkt.
Definitiv. Also unsere To-Do-Liste wird nicht kürzer, aber das ist völlig okay. Genau. Ich würde jetzt ganz gerne mit dir nochmal einsteigen und zwar. Mobbing Teil 2, nochmal Bezug nehmend auf die letzte Sendung, letzte Woche und würde mich erstmal ganz, ganz groß bei dir bedanken, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du da so offen drüber gesprochen hast. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass so ein paar Fragen bei mir offen geblieben sind. Also jetzt gar nicht, was die Zusammenhänge angeht, sondern eher, was hat das mit dir gemacht? Und ich würde gerne die Zeit jetzt nutzen, um mit dir dort ins Gespräch zu gehen. Und ja, wenn du magst, öffne dich. Wenn du nicht magst, dann
Nicht.
gib ein Zeichen, genau. Und dann trinken wir Kaffee oder gehen zu irgendeinem anderen Thema über. Aber ich glaube, die Fragen lassen sich ganz gut beantworten. Und ich denke auch, dass die Fragen vielleicht auch den einen oder die eine dazu anregen wird, vielleicht auch einmal darüber nachzudenken. Von daher würde ich jetzt einfach mal einsteigen und würde gerne noch mal, vielleicht magst du noch einmal zusammenfassen. Du hast es in der letzten Folge ja schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, aber vielleicht magst du noch einmal kurz zusammenfassen, was hat diese Situation, wie sie damals passiert ist, die Mobbing-Situation. Wie hat sich das auf deine Gesundheit ausgewirkt?
Wie hat sie auf meine Gesundheit ausgewirkt? Also mein Immunsystem glich einer Achterbahn, ebenso wie mein Seelenleben oder wie meine allgemeine psychische Grundstimmung, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, bis sensibel, bis hin zu, ich mag dieses Wort nicht, aber es war so aggressiv, also wirklich. Dann, also, ich habe 18 Kilo verloren, einfach so, sage ich jetzt. Ich habe es nicht mehr gemerkt, also, bis irgendjemand zu mir gesagt hat: Na, bist du gesund? Sage ich: Ja, mir geht's gut. Ich habe Schokolade gegessen, ich habe alles gegessen, ganz normal, aber ich habe mein Gewicht verloren. Meine Konzentration war nicht mehr die beste. Also es war sehr schwer, mich zu konzentrieren. Ich wurde gedanklich immer fahriger, ja, und zerstreuter. Und ich habe keine Ruhe mehr gefunden. Also von wegen Schlaf, also nichts mehr mit Baldriantropfen oder Ähnlichem. Und ja, ich habe zwar Medikamente bekommen, aber die haben nicht geholfen. Da erzähle ich aber später was zu. Und ja, das waren so die, ich nenne es jetzt mal bewusst, zu so vorklinischen Anzeichen.
Und ich kann mir ja vorstellen, ich meine, du hast ein Umfeld, dein Mann, ne, und Freunde. Wie haben die reagiert? Also, du hattest ja gerade schon mal erwähnt, dass du angesprochen wurdest, ob alles in Ordnung sei. Aber hast du da irgendwelche Reaktionen wahrgenommen? Also, sind Freunde, ist dein Mann auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, irgendwie, mit dir stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist doch nicht richtig.
Ja, schon, aber mein Mann war zu der Zeit eher sehr viel unterwegs, also beruflich, nicht Also wir haben uns nicht jeden Tag gesehen und naja, was macht Frau dann? Dann nimmt sie sich halt am Wochenende ganz fest zusammen, dass alles schick ist. Ne? Also er hat es nicht so mitbekommen und er war ja dann teilweise bis zu ein halbes Jahr oft nicht da aufgrund beruflicher Gegebenheiten. Natürlich hat meine Familie dann auch gesagt, Mensch, bist du emotionsflexibel, um nicht zu sagen zickig oder auf bayerisch ausgedrückt spinnst wieder. Also ich war, es war wirklich so, keiner wusste ja, wie reagiere ich gerade. Also einmal hat Mama zu mir gesagt, wenn ich dich schon angucke, heulst du, was ist denn los mit dir? Ich sage ich nix, dann sagt sie, nix ist, kann nicht sein, es kann nicht nicht sein, wenn ich dich angucke, du heulst einfach drauf los. Also es waren dann teilweise einzelne Wörter und mein Gemütszustand ist entgleist. Und die Familie hat irgendwann dann begonnen, nicht mehr direkt das oder auch Freunde nicht mehr das direkt anzusprechen, weil ich mich dann zurückgezogen habe oder böse wurde. Total ungesteuert. Also ich würde mir tatsächlich sagen, richtig ungesteuertes Verhalten.
Konntest du das in dem Moment schon darauf zurückführen, auf die Situation auf der Arbeit, oder war das alles für dich auch völlig unklar? Also du wusstest selbst irgendwie gar nicht, was mit dir los ist.
Richtig, also ich wusste, ich dachte mir immer, was haben die denn? Ich bin doch ganz normal. Also lasst mich doch einfach in Ruhe, ich bin doch ganz normal. Und was bildet ihr euch? Also wirklich so, was bildet ihr euch ein? Wieso dichtet mir ihr irgendetwas an, was nicht ist? Weil bis auf, ja, ich war halt da krank und dort krank und hier und da, aber ich habe das, ich will nicht sagen, als irgendwann als normal, doch irgendwann als normal empfunden, weil ich mir dachte, na, ja, wirst halt älter, da gehört das dazu.
Das ist tatsächlich, das passt vielleicht ganz gut dazu. Da habe ich das letzte Mal auch nochmal drüber nachgedacht, nachdem wir miteinander gesprochen hatten. Ich kann mir auch durchaus gut vorstellen, dass man ja viele Situationen, viele Gegebenheiten, auch an sich selbst vielleicht Verhaltensweisen, die sich zwar verändert haben, aber die sich so manifestiert haben, dass man es eigentlich von sich selbst gar nicht mehr anders kennt, die einfach chronisch geworden sind, dass man die als normal einstuft. Und ich kann mir vorstellen, dass man erst im Rahmen zum Beispiel einer Therapie oder einer Reha-Maßnahme oder was auch immer darauf folgt, dann feststellt, nee, so wie es immer war, war es eben nicht normal, sondern das war ein Zustand, der da war, den ich als normal empfunden habe, aber was nicht der Normalzustand ist, weil so bin ich eigentlich gar nicht, sondern ich bin eigentlich anders. Und das wird einem dann ja erst so richtig bewusst. War das bei dir auch so? Also du bist ja hinterher auch in Therapie gegangen, hattest du erzählt. War das da auch so, dass du vieles dann festgestellt hast, nee, vorher die Gabi, das war nicht ich, sondern ich bin eigentlich ganz anders?
Im zweiten Schritt, ja. Also der erste Schritt war ja, also ich kam in die Klinik, das habe ich ja letztes Mal dann gesagt, und ich habe mich dazu entschieden, freiwillig in die Klinik zu gehen. Und ich kam auf die klassische Depressionsstation, wie es so schön heißt, für jüngere Menschen. Und ich habe damals Übungen bekommen und ich dachte, was wollen die? Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Beispiel. Ich konnte mich nicht mehr mit mir alleine beschäftigen. Das heißt, ich habe die banale Aufgabe, wirklich ohne Witz, banale Aufgabe bekommen, ganz alleine den Fußweg um die Klinik zu gehen. Dauer 15 Minuten. Es war für mich die Hölle. Ich habe mich ständig umgeblickt oder irgendwie, ob ich irgendjemanden treffe, was ich nicht wusste, aber meine Patienten, Mitpatienten haben die Aufgabe bekommen, nicht diesen Weg zu dieser Zeit zu gehen. Und die Begleitung war in einem Blickfeld, was ich erst hinterher bei der Reflexion meiner Aufgabe erfahren habe, die hat mich beobachtet und sie hat gesagt, das war Wahnsinn, wie angespannt ich bin. Und das war für mich diese 15 Minuten, wie ein Dauerlauf von 90 Minuten so ungefähr. So anstrengend, psychisch, weil ich nicht mich mit mir alleine beschäftigen konnte. Und wir hatten, ich habe ja Übungen bekommen, da denke ich mir, da habe ich mir echt damals gedacht, die sollen mir helfen, die sollen mich hier nicht irgendwie abschieben, sondern, also was war es, Feldenkreis, also zu entspannen. Und ich meine, was wollen die, wieso soll ich mich jetzt entspannen? Was ich geliebt habe, war Ergotherapie, da habe ich ein Hobby entdeckt, Malen. Ich habe dann hinterher tatsächlich jahrelang gemalt, weil das habe ich dadurch gelernt oder entdeckt. Genau, und irgendwann. Also der Zeitraum für die Station war angedacht für 3 Wochen. Dann war folgendes Szenario, das werde ich ja nie im Leben vergessen. Ich war eine Woche in der Klinik und wir hatten die Therapiegruppe Feldenkreis und da war eine Mitpatientin dabei. Da freute ich mich immer, wenn sie die Tür von außen zugemacht hat. Solche Menschen gibt es ja auch, ne? Und der ging es an diesem Tag nicht gut und wir gingen dann gemeinsam runter und dann waren wir im Feldenkreis, das war vorbei und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe sozusagen meinen Körper dabei verloren. Also ich konnte mich bewegen, aber ich habe meine rechte Seite nicht mehr gespürt. Und ausgerechnet die Mitpatientin, die ich eben gar nicht mochte, hat sich bei mir untergehakt und hat mich auf Station begleitet und sie hat etwas getan, was sie noch nie getan hat. Sie ist mit mir in den Aufzug eingestiegen. Die hatte eine Phobie gegen Aufzüge. Und dann ging bei mir ja erst der Therapiepart los, als mein Körper mir gesagt hat: Hase, du musst jetzt zur Ruhe kommen. Also, ich wurde auf alles untersucht, was in irgendeiner Form mit Neurologie zu tun hat, von Parkinson, Alzheimer, Schlaganfall bis hin zum Herzinfarkt. Also alles, alles. Das wurde alles ausgeschlossen. Und irgendwann sagt der Neurologe zu mir, Frau Schweller, wir haben jetzt lange im Konzil uns unterhalten, aber Ihr Körper ist so ausgebrannt, er ist so überlastet, dass die Informationsflüsse in Ihrem Nervensystem nicht mehr da ankommen, wo sie hin sollen. Dann hat er mir das aufgezeigt. Hier ist A, hier ist B. Normalerweise sollte der Reiz von A nach B. Und bei Ihnen ist es wie bei einem Weihnachtsbaum mit den verschiedenen Nadeln. Es geht nicht mehr in der Mitte durch, sondern es verliert sich irgendwo. Und das macht gerade Ihre rechte Seite mit Ihnen. So, und jetzt kommt die Hölle für eine Pflegefachkraft. Die Pflegefachkraft wird in den Rollstuhl verfrachtet, in das Pflegebett. Und dann kommt morgens die Bezugspflegekraft und sagt, Frau Schweller, darf ich Sie waschen? Die Antwort von der Frau Schweller war nein. Was da alles dann abgelaufen ist, das erzähle ich nicht in diesem Podcast. Das war der Weg der Selbstfindung von Frau Schweller. Und dann waren die 3 Wochen zu Ende und dann ist ja, es gibt ja wie im Klinikum die DRGs, gibt es ja jetzt also es gibt ja in der neurologischen Abteilung die PEPs. Dann waren sozusagen meine mittlere Verweildauer erledigt und ich durfte die Station wechseln in die Tiefenpsychologie. Und da hat mein Learning begonnen. Der Neurologe, ein Wiener, ich habe ihn geliebt, dieser herrliche Wiener Schmäh, mega. Wir haben dann immer diskutiert. Und er hat dann gesagt, wer von uns zwei ist der Arzt? Da sage ich, Sie. Ja, aber wieso führen Sie dann das Gespräch? Sage ich, weiß es nicht, weil ich das alles, was Sie mir jetzt hier sagen, schon gelernt habe. Sagte, Sie sollen es nicht in der Theorie wissen, Sie sollen es in die Praxis umsetzen. Okay, in die Schranken gewiesen, gut. Und das Team, das Ärzteteam, das Therapeutenteam hat mich wie ein Putzle, was falsch zusammengebaut ist, an die Wand geworfen, aber so richtig und neu zusammengesetzt. Also wie so ein tausender Putzle, was nicht passt.
Ich übersetze mal ein Putzle. Du meinst Puzzle, ein
Ein
Puzzle,
Puzzle,
ein
genau, ein
Puzzle.
Puzzle, ein
Okay, gut.
Putzle. Bei mir ist das ein Putzle.
Ich wollte es
Ein
nur
Putzle.
für unsere Hörerschaft einmal übersetzen.
Du bist so nett. So, und das wurde jetzt neu zusammengesetzt. Ich musste das Soziale mit dem sozialen Atom arbeiten. Ich bekam diverse Aufträge. Ich habe sehr viel gemalt. Immer, ich musste immer Arbeitswelt und Privatwelt malen. Und das Kranke an der Geschichte ist ja meine Arbeitswelt, die mich krank gemacht hat. Ich war immer geordnet. Aber meine Bilder, das war so, das war ein DIN A3-Blatt, das wurde in der Mitte gefaltet und da hieß es, zeichne die Arbeitswelt, zeichne die private Welt. Die Arbeitswelt wirklich immer strukturiert, organisiert, also komplex, das war Wahnsinn, aber dunkel und grau. Und was ich da gemalt habe, geht, ist wurscht. Die Arbeits-, also die Privatwelt, die war kunterbunt, aber ein bisschen chaotisch. Ja, ich bin der organisierteste Chaot, den es gibt. Und dann wurde eben die Aufgabe gelegt und ich kam mit einer Dame, mit meiner LAP zusammen. Wir haben uns dann beide haben wir gedacht, wir sind jetzt für 20 Wochen, also für ja, fast 20 Wochen Lebensabschnittspartnerinnen. Wir haben uns da ein Zimmer geteilt. Sie komplett anders als ich, aber wir haben gegenseitig uns unterstützt, so wie viele andere, die ich da kennengelernt habe, die wir uns heute noch unterstützen. Und wir haben Aufgaben gehabt, dass wir uns hinterher gelegentlich ans Hirn gefasst haben, was ist das? Also du verstehst es ja als Patient nicht. Jetzt durch unser Studium, was wir beide gemacht haben, verstehe ich, was damals abgelaufen ist. Also die sind ganz tief in uns eingedrungen, ohne dass wir es gemerkt haben. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. So, und da gab es eine Therapie, die hieß KBT. Fragt mich bitte nicht, was dieses Ding ausgesprochen heißt. Es war KBT. Wir haben es alle gehasst. Und die Therapeutin sagte, egal ob ihr diese Therapie mögt oder nicht, ihr werdet euch immer daran zurückerinnern. Und es ist so. Denn diese Therapiesitzung war der Punkt, der auch der ausschlaggebende Punkt dafür war. Da haben die Therapeuten entschieden, du darfst jetzt nach Hause oder nicht, wenn du einen bestimmten Part da drin erfüllt hattest. Und den hatte ich erfüllt. Angedockt an die Geschichte von letzter Woche zu der. Ich war ja hilflos, ich war ja machtlos, ich habe ja alles verloren. Nach 8 Wochen habe ich mir einen Thron gebaut. Mit Stacheldraht, wirklich mit Stacheldraht und Eisenketten, mit Kissen und ich ein Krönchen, ohne Witz, ein Krönchen auf dem Kopf vor dem Produktelager. Das heißt, jeder, der in den Schrank wollte, musste durch mein Terrain, musste mich fragen, ob er dahin darf. Und ich habe entschieden, ob die rein dürfen oder nicht. Und dieses Feld, was ich mir da gebaut habe, ist mein imaginäres Schutzfeld, auch heute noch. Das trage ich bis heute mit mir mit, dann ist es bis heute nicht zerstört. Und muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich immer noch stolz drauf. Darum auf das angeknüpft, was ich letztes Mal gesagt habe, eigentlich und uneigentlich auch bin ich froh darüber, dass mir das widerfahren ist, denn mit den Therapien, die ich gemacht habe, mit den Gesprächen, mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, wurde ich ein neuer Mensch. Ein starker Mensch, der gefestigt ist. Jetzt habe ich zu weit ausgeholt. Entschuldigung.
Nein, wunderbar. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich finde das ja ganz, ganz toll und ich habe dir ganz gespannt zugehört. Ich habe mir auch noch zwei Stichworte aufgeschrieben, auf die ich ge gleich gerne eingehen würde. Du hast tatsächlich schon eine Frage von mir vorweggenommen, nämlich, was hast du aus dieser Situation mitgenommen und was begleitet dich heute noch? Das können wir vielleicht zum Schluss nochmal machen, ne? Dass wir da vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich würde nochmal gerne einen Schritt zurückgehen und zwar einmal auf deinen Spaziergang eingehen, den du um die Klinik tun solltest und dich da schwer mitgetan hattest, diese 15 Minuten und einmal natürlich auch auf die körperliche Ebene gehen. Aber vielleicht erstmal bleiben wir mal beim Spaziergang. Du hattest gesagt, dieser Spaziergang fiel dir aus dem Grund so schwer, weil du immer jemanden gesucht hast, weil du schlecht mit dir selbst sein konntest. Was glaubst du so im Nachhinein, woran lag das? Also warum war das so ausgeprägt, dieses Gefühl, nicht mit dir allein sein zu wollen?
Im Nachgang gesprochen, tatsächlich aus Sicht heute, ich glaube tatsächlich, ich glaube sogar, das stand in der Doku dann drin, war ich nicht mehr in der Lage, die Gedanken nur auf mich zu fokussieren. Also ich habe mich mit den Kontakten zu anderen Menschen von mir selbst abgelenkt. Also ich wollte es vielleicht auch nicht wahrhaben, dass irgendetwas mit mir nicht in Ordnung ist. Und die haben mich eben ganz sanft dahin geführt. Na, du musst dich mit dir selbst beschäftigen, damit du merkst, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Weil
Was
ansonsten
ja ein
hast du
sehr, sehr schmerzhafter Prozess ist, oder?
in der Tat, weil dann sitzt du ganz allein. Ich musste mich ja dann auch einmal ganz alleine das zweite Mal an einen Fischteich setzen. Denkst du, guckst jetzt diese komischen Keukarpfen an. vor allem, wenn du keine Fische magst. Und dann dachte ich mir, okay. Andere schmeißen Brot rein, darfst du nicht. Dann habe ich begonnen, die Umwelt anzugucken. Und irgendwann war dieses, also so nach dem dritten, vierten Mal, war dieses alleine sitzen nicht mehr so schlimm, weil du gelernt hast, okay, du kannst alleine sein, es gibt so viele Dinge zu sehen. Und vielleicht mal ab und zu auf sich selber reinhören. So, wie atmest du? Die Vöglein zwitschern, es ist ganz angenehm, wie riecht die Umwelt und wie geht es dir dabei? Also heute sitze ich schon ganz gern mal irgendwo und bin allein. Nicht nur am PC, sondern auch in der freien Natur.
Und es ist ja total typisch, auch was du gerade beschrieben hast. Das Phänomen kennen sicherlich ganz, ganz viele Menschen, dass sie schlecht mit sich allein sein können. Das, es gibt ja typisch auch, wenn man sich mal so umguckt, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die einfach immer unter Menschen sein müssen, die so Schwierigkeiten haben, mit sich selbst einfach zu sein. Vermutlich auch aus, oder in häufigen Fällen aus diesen Gründen, das, was du gerade geschildert hast. Weil dann natürlich, wenn man mit sich selbst ist, beschäftigt man sich zwangsläufig mit sich und seinen Gedanken. Ne? Man ist nicht abgelenkt, sondern man muss hingucken. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft natürlich sein. Und was auch schmerzhaft sein kann, jetzt kommen wir zum zweiten. Du kriegst jetzt so mit, so meinen Übergang, den ich versuche zu gestalten. Das zweite ist natürlich, was sehr schmerzhaft sein kann, auch zu begreifen, dass die Psyche eben nicht isoliert vom Körper stattfindet. Und das ist ja genau das, was du gemerkt und gespürt hast und die Auswirkungen ganz, ganz klar für dich da waren. Nämlich, es gab keine physische Erklärung für das, was da bei dir passiert ist, sondern es ist einfach die Psyche, die sich ihren Platz gesucht hat. Gibt es Dinge, habe ich mich gefragt, also geht dieses Körperliche, was aus der Psyche entstanden ist, jemals komplett weg oder gibt es Dinge, die einfach auch chronisch werden, die bleiben?
Da bin ich gerade, oder da sind wir, sind meine Ärzte und ich gerade auf der Suche, ob da Dinge, die in meinem Körper gerade vor sich gehen, eventuell darauf zurückzuführen sind. Manche Dinge, das weiß ich, die gehen nicht weg. Also es gibt, wenn ich ein sehr hohes Maß an Stresslevel habe, gibt es zwei, drei Anzeichen, die ich weiß. Die sehr enge Familienmitglieder wissen, die sehen das sofort, dass ich jetzt runterfahren muss, weil sonst etwas Größeres kommt. Es bleibt, es gibt da zwei ganz klare Zeichen, die mir mitteilen, Stopp. Und da mache ich aber auch Stopp. Also richtig Stopp. Da fahre ich wirklich die Vollbremsung raus. Und dann bin ich halt mir zwar ein, zwei Tage ausgenockt. Oder wenn ich langsam bremse, sage ich einfach Wochenende, was auch immer. Und jetzt nichts, nur ich, sonst niemand.
Magst du mal grundsätzlich, damit die Zuhörenden auch eine Vorstellung davon bekommen, was das für Zeichen sein können? Also es müssen gar nicht deine Zeichen jetzt sein, das ist völlig okay, wenn du das nicht sagen möchtest, aber dass man eine Vorstellung dafür bekommt, was könnte denn so ein Zeichen sein?
Wie sage ich meinen Unterrichten? Ich kann ja immer nur von mir sprechen, weil ich nicht weiß, wie es bei anderen ist. Bei mir sind es tatsächlich immer wieder Ausfallerscheinungen. Also, dass ich tatsächlich mein rechter Arm immer wieder, der fällt aus, da ist dann wie so eine Monoparese. Das ist aber schon der stärkere Part, wenn das passiert. Oder eben, also nicht der klassische Tinnitus, sondern so richtig. Da juckt das rechte Ohr bis hin zur eustachischen Röhre. Das ist, da würde ich mir am liebsten das ganze Ohr rausreißen. weil das nur noch juckt, pfeift, kratzt und so weiter. Und das habe ich nur, wenn ein hoher Stresslevel ist. Da ist die ganze rechte Seite hier runter. Oder was ein neues Zeichen ist, dass ich einen Stimmverlust habe.
Und das sind jetzt auch, der Stimmverlust ist neu und die anderen beiden, das sind auch Dinge, die tatsächlich aufgetaucht sind, nachdem das mit dem Mobbing passiert ist. Das ist ja so ein bisschen, das weiß man ja letztendlich auch aus der Wissenschaft, wenn du einmal zum Beispiel auch an einem Burnout erkrankt bist, Depression, genauso wie bei einer Sucht auch, geheilt wirst du nie so richtig. Du wirst immer eine gewisse Anfälligkeit haben. Das Einzige, was dir hilft, ist der Umgang, weil du dich besser kennengelernt hast, weil du, wie du es auch gerade gesagt hast, wenn du auf dich und deinen Körper hörst, dann nimmst du Zeichen wahr, die dir einfach gerade sagen, hey, stopp, hier passiert irgendwie gerade etwas, was nicht gut für dich ist. Und dann im Idealfall hat man gelernt, dann damit umzugehen, so wie du es auch geschildert hast, dann nimmt man sich 1, 2, 3 Tage raus und dann geht es dann auch wieder. Aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass solche Dinge sich manifestiert haben in deinem Leben.
Definitiv. Und weißt du, gerade gesagt hast, die Nachwirkungen von diesem Burnout oder von diesem, ich nenne es immer mal von meinem Zusammenbruch, ist tatsächlich, dass bei mir lange Zeit und lange Jahre, egal, also obwohl da tatsächlich eine physische Erkrankung dahinter liegt, es immer auf die Psychosomatik abgeschoben wurde. Also das war jetzt fast ein Jahrzehnt. Sie gesagt, das kann nicht sein. Also bitte. Und nicht alles ist Nachwirkung. Das ist halt so dieses Schildchen, was bei einem dran hängt. Na? So, du warst mal. Aber wie gesagt, Gott, es hat mich stark gemacht. Ich bin seit 2012 bis auf, wir hatten heute dieses Thema, dieses C. Und mal ein, zwei Schnupfen, nie wieder krank. So richtig krank, nie wieder.
Also es hat dich tatsächlich abgehärtet, würdest du sagen? Und wenn wir jetzt vielleicht als abschließende Frage um dieses Thema, um da einen Cut zu machen, obwohl ich glaube, darüber könnte man jetzt wirklich noch stundenlang sprechen. Also ich finde das jetzt mega spannend. Also es tut mir natürlich leid, was passiert ist, aber ich finde es super spannend und ich finde es immer sehr eindrücklich, auch das, was du geschildert hast, dass man sieht, was das mit uns Menschen einfach auch macht und wie viel Macht, ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle, wie viel Macht andere Menschen auf ein Selbst haben können. Und das nicht zuzulassen, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was du mit deinem Thron beschrieben hast, wirklich genau zu gucken, wie viel Macht gebe ich anderen Menschen, auf mich auch einen Einfluss zu nehmen. Aber wenn du jetzt nochmal vielleicht einfach mal schaust und jetzt abschließend allen, die zuhören, ich sag mal, so eine Top 5 mitgeben könntest. Es kann auch eine Top 2 sein oder eine Top 4 von mir aus, aber du kannst auch eine Top 10 draus machen, was du, also so viel wie dir einfällt, was du den Menschen mitgeben würdest, die sich jetzt vielleicht gerade wiederfinden und in ähnlichen Situationen sich vielleicht befinden oder vielleicht auch Dinge wahrnehmen, die du geschildert hast. Was sind so Dinge, wo du sagst, so dat, 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 sollte man jetzt tun und das rätst du aus der heutigen Sicht auch. Man könnte die Frage auch umformulieren, wenn du jetzt noch mal die Gabriele von früher treffen würdest, was würdest du dieser raten in der Situation? Also such dir einfach eine Fragestellung aus. Am Ende geht es darum, welche Tipps würdest du jetzt allen gerne einmal mitgeben?
Ich habe gerade so das Gefühl gehabt, du kennst mich zu gut, denn ich wollte jetzt gerade sagen, liebe Gabi, dir würde ich an der Stelle Folgendes raten. Als allererstes, deinen Körper selber mal wahrnehmen, was er zu dir spricht und es nicht als alltäglich abtun. Denn wenn der Körper spricht, das ist wie bei akuten Schmerzen, da stimmt was nicht. Wenn du ständig Migräne hast oder Migräneauren, wenn du aus dem Nichts heraus irgendetwas hast, das ist ein Warnzeichen des Körpers. Wir sind so getaktet. So, an zweiter Stelle würde ich sagen, wenn das immer häufiger kommt, wenn die Maschen enger werden, Tagebuch schreiben. Habe ich übrigens auch. Die Tagebücher habe ich immer noch. Also, dass ich es auch nachvollziehen kann, auch dahingehend Tagebuch schreiben, was war vorher, also wirklich, was ist vorher passiert und wie hat mein Körper reagiert und habe ich das wahrgenommen, also aus heutiger Sicht. Also, wenn man selber in der aktuellen Situation ist, denken die Alte spinnt doch. Nee. So, und dann, bevor ich zum Arzt gehe, mache wahrscheinlich ein Top 4 draus. Meine beste Freundin, mein bester Freund, vielleicht mein Lebensgefährte, Ehemann, wie auch immer, ist mein engster Vertrauter, dem mich anvertrauen. Oder ich sage mal so, der engsten Person des Vertrauens ganz offen schildern, das habe ich an mir beobachtet. Ich hätte gerne deine offene Meinung dazu. Nimmst du das auch wahr? Und dann auf alle Fälle an letzter Stelle den Arzt aufsuchen. Also der Arzt des Vertrauens. Aber zuerst tatsächlich mich selbst beobachten, mich selber wahrnehmen, das Ganze dokumentieren und mit der Person des Vertrauens sprechen. Und es nicht als lächerlich abtun. Das wäre meine, weil ich mir immer wieder denke, hätte ich das getan, hätte, hätte Fahrradkette, wer weiß, was wäre passiert. Hätte ich vielleicht schon früher reagieren können und hätte nicht diesen körperlichen Schaden damals gehabt. Wobei ich nicht weiß, ob ich so stabil wäre ohne den körperlichen Schaden, muss ich auch immer dazu sagen. Aber das wäre meine Top 4.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Gabi, für deine erneute Öffnung. Ich hoffe, dir geht's gut.
Dem Thema ja, weil ich denke mir immer, mit bei dem kann man, wenn ich darüber spreche, vielleicht kann ich anderen Menschen helfen, die selber in so einer Situation sind und das nicht für sich selbst nicht ernst nehmen.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ich würde sagen, wir beschließen das für heute.
Wir beschließen das. Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank für dein offenes Ohr und für die tollen
Gerne.
Fragen. Bis
Immer
zum
wieder.
nächsten Mal.
Bis dahin.
Adieu.
Tschüss.